Neuntes Kapitel. Sichelbruch. Wir kamen sehr langsam voran. Die Verletzungen meiner Freunde und die von Rurasch hielten uns auf. Außerdem war das Zwergenpony es nicht gewohnt, ab und an von anderen als Kiranos geführt zu werden. Immer wieder wechselten wir uns mit der Ladung von Rurasch ab, was uns ebenfalls verlangsamte. Gegen Mittag fing es an zu regnen. Nicht endender, kalter Regen fiel über uns her wie das Rudel Wölfe. Es dauerte nicht lange, da waren wir bis auf die Haut durchnässt. Exkrement! Der Weg zog sich und wollte nicht enden. Nach ewiger Zeit begann sich der Wald zu lichten und machte es somit für noch mehr Regen möglich, auf unsere geschundenen Leiber zu prasseln. Kiranos murmelte etwas in seinen Bart, indem er die verdammte Oberwelt verfluchte. In diesem Moment war ich zu 100% auf seiner Seite. Trogerik verließ uns für einige Zeit, um nach einem Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Notiz: Warum in der Götternamen habe ich vergessen, in Andergast ein Zelt zu kaufen? Ich hatte es mir für den Besuch in Andergast fest vorgenommen. Die Gegend, die wir passierten, war gezeichnet von häufigen Regengüssen. Die Wurzeln der Bäume lagen teilweise frei und der Grund war von unzähligen Rinnsalen, die einem Flussdelta glichen, uneben und wellig. Da half nur, die Arme zu kreuzen und an Zuhause denken. Trogerik kehrte zu uns zurück und hatte tatsächlich gute Nachrichten für uns. Er hatte Sichelbruch entdeckt. Wenig später sahen auch wir die qualmenden Schornsteine von Sichelbruch. Das von einem Holzwall umgebene Dorf war eng an dem Turansee gelegen und die Gebäude, die wir sehen konnten, waren in einem exzellenten Zustand. Ich musste zugeben, dass ich derartig gut gepflegte Häuser aus Stein nicht erwartet hätte. Doch mir wäre auch ein Zelt lieber gewesen als der Regen. Wir atmeten alle auf, als wir sahen, dass das Tor des Dorfes offen und unbewacht war. Wir konnten ein großes Gebäude ausmachen, welches einen eigenen Wall besaß und somit das Gut des Kavaliere Lüdemann sein musste. Kurz überlegten wir, ob Sichelbruch jetzt nostrisch oder andergastisch war. Wir waren uns aber alle sicher, dass wir uns immer noch in Nostria befanden, da wir keinen erneuten Grenzübertritt bemerkt hatten. Wir orientierten uns und näherten uns einem Campo, einem Platz, an dem mehrere größere Gebäude lagen. Als wir an einem der Häuser vorbeigingen, hörten wir Gespräche aus dem Inneren. Ohne großes Zögern traten wir ein, um Efferts unendlichen Launen zu entkommen. Sofort verstummten alle Gespräche und die Gestalten, die sich in der Stube des Wirtshauses versammelt hatten, wirkten wie ertappt. Freundlich begrüßte ich die Anwesenden und hielt das geflochtene Band, welches wir von der Grenzpatrouille bekommen hatten, in die Höhe. Ein um die 40 Sommer alter Mann ließ lautstark seine Axt auf den Tisch knallen. Der Wirt unterbrach dieses unangenehme Kammerspiel und begrüßte uns freundlich. Er gab uns einen Platz am Feuer und etwas von der örtlichen Spezialität. Gnat. Bier mit mit Spinat verfeinert. Kein weiterer Kommentar vonnöten. Bevor sich der Wirt, Ser Arnulf, mit Kiranos um Rurasch kümmerte, bot er uns noch Wein an, der wohl aus meiner Heimat kommen sollte. Zwar war ich skeptisch, doch allein der Gedanke an einen Goccia Preziosa, einen erlesenen Tropfen, zerstreute jeden Widerstand. Notiz: Leider war der Wein wirklich schlecht, was das liebliche Feld als Herkunft, zumindest für mich, ausschloss. Wir tranken auch einen Bärenschnaps und aßen guten Wildschweinbraten. Kiranos blieb dem Schnaps treu. Der Wirt, mittelgroß, mit schulterlangem, grauem Haar, gesellte sich zu uns. Wir erfuhren von ihm, dass der Hühne, der die Axt zuvor auf den Tisch fallen ließ, Alrik hieß und der hiesige Bootsbauer war. Er war eine der wichtigsten Personen hier in Sichelbruch. Der Wirt kraulte, während er mit uns sprach, häufig seinen buschigen Vollbart, was mich immer etwas ablenkte und ihn öfter nuscheln ließ. Faruk gab dem Wirt etwas Geld und wünschte, dass dem Großen ein Knat ausgegeben wird. In meiner wundervollen Heimat hätte er so vielleicht ein Duell oder zumindest eine unterhaltsame Familienfehde heraufbeschworen. In diesem Fall sorgte er jedoch dafür, dass Alrik etwas weniger finster dreinblickte und uns sogar zunickte. Franjo, auch der Krieger genannt, war ebenfalls ein wichtiger Mann im Dorf. Er war der Sprecher des durch Alter und Krankheit gezeichneten Ritters Lüdemann, der bereits an die 80 Sommer zählte. Ser Franjo saß ebenfalls in der Stube. Er war knapp 50 und hatte einen Schnurrbart sowie eine Halbglatze. Ser Arnulf, der immer wieder seinen Schwiegersohn Toran herumkommandierte, fragte viel. Faruk gab ihm entsprechend vorsichtig Auskunft. Wir wollten keine großen Schwierigkeiten bekommen, da wir nicht wussten, wie es den Anwesenden aufstoßen würde, sollten sie erfahren, dass wir aus ihrer Sicht Kriegsflüchtlinge suchten. Drei weitere Persönlichkeiten wurden uns genannt, die eventuell von Interesse für uns waren. Zum einen Salvyrion, der Alchemist. Sofort erfragte ich die Herkunft dieses Mannes, da sein Name mich an die wohlen Klänge Horasiens erinnerte. Doch Ser Arnulf wusste nicht, woher dieser kam, nur dass er nicht von hier sei. Weiter die Jägerin Ulande, welche in einem Haus im Wald lebte. Und zum dritten den noch jungen Travia geweihten Padre Jalbard. Im weiteren Gesprächsverlauf konnten wir leider nicht vermeiden, dass herauskam, dass die Familie Schröter über den Turansee flüchten wollte. So wurde es uns ja zumindest in Argerquell erzählt. Alrik, der blonde Riese, musste dies mit angehört haben, denn er fuhr wütend aus der Haut. Er echauffierte sich, dass es eine Infamität sei, die braven Bewohner dieses Dorfes Verräter an der Krone zu nennen. Wahrlich nutzte er dabei keine derart graziöse Ausdrucksweise. Ich konnte anhand seiner Blicke und der Art und Weise, wie er sich aufregte, erkennen, dass er eine rechtfertigende Haltung einnahm. Er sprach mehr mit den anwesenden Gästen, als uns direkt anzugehen. Notiz: Alrik sollte unser Mann sein, was Informationen über Familie Schröter anging. Sofort entschuldigte ich mich und sagte, dass eine Andeutung einer derartigen Kabale nicht unser Ziel gewesen war. Ich bot ihm an, dass er uns Gesellschaft leisten könne und zusätzlich zu dem einen noch weitere Gnad bekommen könnte. Dabei versuchte ich ihm, so gut es ging, zu schmeicheln. Er lehnte leider ab und bedankte sich lediglich knapp bei mir. Mit der Zeit leerte sich der Raum. Unsere Leiber wurden wärmer und die durchnäßten Kleider trockneten langsam. Natürlich hatten wir uns unserer klammen Garderobe entledigt und anderweitig eingekleidet. Notiz: Ich habe schon Magier gesehen, die mit einem einfachen Fingerschnipsen brandneue Kleider am Leibe trugen und wünschte mir diese Fähigkeit in diesem Moment mehr als alles andere. Kiranos gesellte sich zu dem immer noch an der Theke sitzenden Alrik. Der Zwerg hatte schon einige Schnäpse getrunken und ich bildete mir ein, dass er wankte. Die beiden kippten einen Schnaps nach dem anderen und ich genoss dieses Schauspiel. Faruk schien es genauso zu gehen. Ich schmunzelte, fühlte ich mich doch an so manchen Abend in der Akademie zurückerinnert. Schließlich waren alle übrigen Gäste gegangen und auch Alrik verabschiedete sich von dem nun sichtlich betrunkenen Kiranos. Der Zwerg hatte erfahren, dass Alrik der Meinung sei, dass wir hier in Sichelbruch das Ende unserer Suche erreicht hätten und sich nach so langer Zeit sicher keine Spuren der Schröters mehr finden ließen. Faruk verließ kurz nach Alrik die Gaststube, um sich etwas zu erleichtern. Er kehrte erneut durch Nest zurück und wärmte sich am Feuer. Kiranos hatte sich in seiner üblichen Art ein Zimmer gesichert. Das junge Ehepaar Helasine, die Tochter des Servirtes, und Toran mussten diese Nacht woanders schlafen. Wir anderen würden eine ungemütliche Nacht vor dem Kamin verbringen müssen.